from Oaks. Hello everyone.
Es ist Sonntag, der 18. März 2012 und hier ist die 19. Ausgabe der Maus News. Heute geht es um das Thema die Planung eines Disney-Urlaubs. Wir haben euch mal die wichtigsten Punkte zusammengefasst und darüber diskutiert, was man beachten sollte und wie man dann nach Möglichkeit aus einem Disney-Urlaub am meisten macht. Heute begrüßen euch Tim, Sebastian aus dem MS Emporium Forum, bekannt als SLHSV96, die Krisi von den Airtimers, Markus, auch bekannt als Hemd aus dem MS Emporium Forum, und der Chris, bekannt als Brederich beim MS Emporium Forum, Gunnar, bekannt als La Tod aus dem MS Emporium Forum. Naja, und nicht zu guter Letzt bleib ich auch noch über der mit dem Namen Marcel den Idols. Also, viel Spaß. Wunderschönen Sonntagmorgen, danke, dass ihr so früh aus dem Bett gefallen seid. Ich bin auch gerade tatsächlich erst, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, vor genau 10 Minuten aufgestanden, beziehungsweise wach geworden. Ich hatte mir keinen Wecker gestellt und da es dann gestern Abend schon wieder etwas später war, habe ich dann fast ein bisschen verschlafen. Chris, bei dir hat auch alles noch geklappt, oder?
Alles geklappt, ja. Ja. So einigermaßen zumindest.
Du bist auch wieder nüchtern. Ich meine.
Ja, das sowieso.
Hoffe ich. Sehr schön, alles klar. So, dann starten wir doch einfach jetzt gleich und hängen uns voll rein in Sachen Planungen von Disney Parks. Auf geht's. Nicht einschlafen, sollte jetzt
alle noch ein bisschen müde.
Sind alle noch ein bisschen müde, ich meine gut. Ihr plant doch bestimmt alle gerade, oder?
Ja, sicherlich. Ja.
Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der nicht plant.
Nee, ich plane gerade auch nicht.
Willst du denn speziell was wissen? Zu welchem Park oder irgendwie Walt Disney World oder Paris oder? Weil ich plane gerade beides.
Du planst aber. Im Grunde genommen soll es jetzt eigentlich nicht darum gehen, dass jetzt jeder so ein bisschen was über seine Planung erzählt, sondern darum, dass wir zusammenfassend mal vortragen, was man insgesamt beachten sollte, wenn man einen Besuch in einem Disney-Park plant, unabhängig dessen, ob es jetzt Paris ist oder Kalifornien oder Orlando oder auch Asien. Spielt also keine Rolle. Was sollte man grundsätzlich erstmal beachten? Wie sollte man zum Beispiel die Entscheidung finden, welchen Park wollen wir jetzt überhaupt besuchen? Gibt es da so ein paar K.O.-Kriterien für euch?
Ich denke mal, am Anfang muss man doch mal feststellen, wie viel Zeit habe ich überhaupt, weil wenn ich nur für 4 Tage Zeit habe, dann würde ich ja nicht nach Orlando fliegen, sondern eher Paris bevorzugen, ne? Weil es ja so nah ist.
Recht hast du.
Und auch die Frage, wie viel Geld man zur Verfügung hat, steht, wird dann die Parks einschränken.
Ja.
Das stimmt, ja.
Wobei Paris, Orlando macht dann auch keinen großen Unterschied mehr.
Also On-Site wohnt auf jeden Fall nicht.
Wobei es ja immer noch einen Unterschied letztlich macht, was das Geld angeht, wenn man noch die Reisekosten damit einbezieht. Zumindest wenn ich das jetzt hier von meiner Position aus betrachte. Weil wenn ich jetzt mit dem Auto nach Paris fahre, gut, kostet mich das mittlerweile zwar auch 150 Euro, wahrscheinlich sogar noch mehr, aber der Flug nach Orlando oder in andere Gefilde ist dann doch um einiges teurer.
Ja. Aber wenn ich fliege, dann ist es eigentlich relativ gleichwertig. Weil von mir aus, ob ich jetzt für 200 Euro nach Paris fliege oder ob ich jetzt für 300 Euro, 400 Euro, wenn man einen guten Flug hat, nach Orlando fliege, ist dann schon egal.
Dann hast du aber verdammt 300 guten Flug. Euro. Für 300 Was? Euro kaufe ich ein paar Tickets im Voraus.
Also ich muss auch sagen, für den Preis nach Orlando zu fliegen,
ja, 480 Euro geflogen. Hin und retour.
Pro Person.
Pro Person, ja. Aber nach, ich komme nach Paris nicht unter 250 Euro pro Person.
Okay, gut. Ist natürlich eine Frage des jeweiligen Standortes und
genau.
Damit habt ihr Österreicher schon mal wieder eine Sonderposition. werden wir bei unseren Überlegungen aber auf jeden Fall berücksichtigen.
Ich denke mal, der Großteil, wenn er nach Paris fährt, wird wahrscheinlich mit dem Auto anreisen, gehe ich mal von aus, oder?
Ja. Ein Auto ist natürlich super angenehm.
Ja, wir fliegen immer.
Also ich bin von Hannover. Ich für meinen Teil bin zum Beispiel noch nie mit dem Flugzeug angereist, auch noch nie mit dem Zug angereist, was ja auch für viele eine Option ist mit dem TGV. Da hat man ja auch die Möglichkeit, da über Köln, Brüssel oder wo es daher geht, Richtung Paris zu kommen. Hat das jemand von euch schon mal gemacht?
Ja, wir sind zwei oder dreimal mit dem TGV auch angereist, sind dann jeweils von Köln aus gestartet. Zeittechnisch tut sich der Zug wenig mit dem Auto. Wobei wir persönlich mittlerweile sagen, es rechnet sich eigentlich nicht mehr, weil die Tickets für ein TGV selbst 2, 3, 4 Monate im Voraus gekauft, kosten nachher pro Person Hin- und Rücktour mehr, als wenn wir mit dem Auto anreisen mit 2 Personen, wo wir, ich sag mal, eine Tankfüllung brauchen, jetzt gerade von der Nähe Bonn aus, die dann 60 Euro oder so kosten. Und das für 2 Personen mit theoretisch Koffern und Taschen, so viele man möchte, ist schon deutlich bequemer, deutlich angenehmer wie dann beim TGV, wo man immer gucken muss, wo bringen wir die Koffer unter, wo stapelt man es nachher. Ja, und die Anreise am Hotel ist auch deutlich einfacher.
Weil man natürlich ist ein bisschen flexibler,
Auto,
ne?
Ja, mit dem Auto fährt man bis auf den Hotelparkplatz, lädt dann da aus, wenn man weiß, okay, das Zimmer ist da, oder wenn man so in die Gepäckstation bringt. Und vom TGV aus hatten wir schon den Fall, dass wir natürlich zuerst nochmal einen Pendelbus entweder nehmen müssen, wo man dann vielleicht nochmal steht und wartet, was auch machbar ist. Beziehungsweise hatten wir auch einmal den Fall, dass wir durchs Disney Village gehen wollten Richtung Newport Bay und man dann tatsächlich unsere Koffer aufmachen wollte, um da mal reinzugucken. Ja. Also da denke ich von der Flexibilität her, je nach Standort natürlich, ist das Auto tatsächlich eine deutlich schönere und einfachere Lösung. Ja. Preislich auch.
Und preislich auch.
Ja, richtig. Ja. Besonders wenn man eben dann außerhalb in Paris wohnt, bietet sich das Auto ja schon absolut an.
Ja. Wobei die Anreise mit dem TGV absolut nicht kompliziert ist. Also wir sind tatsächlich in Köln zugestiegen, sind dann über Aachen bis Brüssel-Mitte gefahren. In Brüssel-Mitte steigt man einmal aus, hat 20 Minuten, 25 Minuten Aufenthalt, kann also mal gerade durch die Geschäfte gucken, vielleicht noch ein Frühstücksbrötchen oder ein Mittagessen holen und steigt im Grunde auf dem selben Gleis nur gegenüber wieder ein und fährt dann wirklich bis nach Marne-la-Vallée rein.
Das heißt also, eine Reise nach Florida, um da mal wieder jetzt ein Stück weiter zu gehen, kommt für euch ab welchem Zeitraum, ab wie vielen Tagen würdet ihr sagen, so, es macht überhaupt erst Sinn, nach Florida zu fliegen, wenn ihr jetzt sagt, so, Paris für 4 Tage, prima, aber Florida sollte man dann doch schon mindestens eine Woche, 14
Tage.
Eine Woche, 2 Wochen, was würdet ihr sagen?
10 Tage. 10 Tage minimal.
Ich wollte gerade sagen. Ja. Ich habe mal, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, 2006 war mein erster Amerika-Aufenthalt und ich habe außer die Walt Disney World nichts anderes gesehen von Amerika. Und ich war genau von, wir sind glaube ich montags hingeflogen und den nächsten Montag darauf zurück und zwischendurch bin ich auch noch einen Tag krank gewesen, habe flach gelegen. Also im Endeffekt muss ich da einfach sagen, selbst wenn ich die gesamte Woche zur Verfügung gehabt hätte, wäre sie für BDW in meinen Augen schon viel zu knapp gewesen eigentlich. Also da muss man immer schon die 2 Wochen sollte man da einrechnen. Und eigentlich, es war toll da drüben, aber für die Woche war es einfach zu knapp.
Ich finde, es kommt halt auch immer... Sag du erst mal was.
Okay. Also ich denke auch, die 10 Tage sollte man schon planen, weil es ja doch ein paar Parks mehr sind, als es hier in Paris gibt. Ich weiß nicht, wir waren glaube ich 11 Tage da. Wir haben im Endeffekt zwar doch alles geschafft in dem Sinne, haben auch einige der Shows gesehen, haben aber das Konzept relativ weit im Voraus festgelegt, welchen Park wir wann überlegten zu besuchen, wie wir morgens, abends in den Parks gependelt sind. Das erfordert Planung, aber 10 Tage, denke ich, sollten da schon eingerechnet werden, wenn man wirklich alles sehen will.
Ich finde, es kommt halt immer drauf an, wie gut man die Parks kennt. Also ich zum Beispiel brauche jetzt nicht unbedingt immer 10 Tage, weil seitdem ich klein bin, bin ich es gewöhnt, irgendwie nach Disney World zu fahren und kenne die Parks halt eigentlich mehr oder weniger in- und auswendig. Aber wenn jetzt jemand Neuling ist und das vielleicht noch nicht so gut kennt und so weiter, dann würde ich auch schon so die Woche auf jeden Fall bevorzugen, um das alles einfach mal in Ruhe ein bisschen wirken zu lassen. Weil die ganzen Eindrücke muss man halt auch erstmal irgendwie verarbeiten. Ne? Das habe ich mit vielen Leuten halt auch schon, ich sag mal, negative Erfahrungen gemacht, dass sie das erst irgendwie ein paar Wochen später dann nach dem Urlaub realisiert haben, dass sie, was sie überhaupt alles gesehen haben und so weiter. Also, wie gesagt, wenn man die Parks ganz gut kennt, kann man, finde ich, das ganze Resort innerhalb von ein paar Tagen ganz gut durchkämpfen. Aber wenn man neu ist, sollte man schon wirklich viel Zeit einrechnen, dass man es halt auch wirklich in Ruhe machen kann.
Ich finde, man darf halt auch nicht vergessen, dass rund um Orlando gibt es ja noch weit andere Sachen als nur Disney World. Und da muss ich dann auszahlen, dass ich genug Zeit habe, um das Ganze zu machen. Ich selbst bin nie länger als 4 oder 5 Tage, manchmal 6 Tage jetzt in Disney direkt. Außer ich habe den Vorteil, so wie über UK mit den 14-Tage-Tickets, so auf dem Park besuchen zu können, wie ich will. Dann gehe ich da am Abend schon nochmal rein. Aber sonst bin ich nicht länger als 4 bis 5 Tage aktiv den ganzen Tag in einem Disney-Park. Da gibt es einfach zu viel rundherum, dass man noch angucken kann.
Ja, das ist ja das Schöne an Orlando. Man kann ja dann zwischendurch mal shoppen gehen und sagt, ja gut, dann gehe ich mir heute Abend die und die Show vielleicht angucken, fahre nochmal die eine oder andere Attraktion und dann gehe ich vielleicht nochmal im Pool oder so weiter und mache halt den nächsten Tag mit den ganzen Fahrgeschäften weiter. Das ist halt einfach der Vorteil mit diesen ganzen Hauptpark-Tickets, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn man außer Disney oder in Freizeitparks in Florida halt auch noch andere Sachen dann sehen möchte, da muss man sowieso dann wesentlich mehr Zeit einplanen. Also.
Ja, genau. Das sowieso.
Ich sag mal... Oh, okay. Sebastian war gerade verschwunden.
Ja.
Du hast aber nichts verpasst. Ansonsten kannst du das ja später dann noch mal anhören, ne?
Ja, ja.
Kommen wir mal eben kurz zum Thema. Wer plant denn jetzt gerade noch mal Richtung Disney World und hat dafür noch so ein paar besondere Dinge im Hinterkopf, die er dann eben ja, beachten möchte? Also bei Tim weiß ich es. Tim, was schwirrt dir denn so ganz Besonderes gerade im Kopf herum, was du bei deiner Anreise oder bei deiner Reise nach Disney World eben unbedingt beachten möchtest?
Ja gut, also wir sind ja 14 Tage nur in Walt Disney World, on site dann halt, und eine Woche vorher ja noch in Florida unterwegs. Und ja klar, man möchte jetzt, ich bin jetzt ja nun mal Erstbesucher in Walt Disney World, zwar im Herzen schon jedes Jahr eigentlich da, aber man möchte natürlich so viel wie möglich sehen, und da jetzt ja nun auch die Öffnungszeiten rausgekommen sind für den Oktober, gehe ich dann jetzt natürlich dann aktiv in die Planung und schaue, wann welcher Park geöffnet hat, schaue und gleiche das mal irgendwie mit dem Crowd-Kalender ab und dann natürlich auch mit den Restaurantreservierungen durch den Dining-Plan, damit ich auch wirklich das Maximum aus diesen 14 Tagen raushole und möglichst auch alles mitbekomme und eben das Ganze auch nicht in Stress ausarten lasse.
Thema Detailplanung. Haltet ihr eine Detailplanung für notwendig, und wenn ja, in allen Parks oder nur gezielt zum Beispiel im Disney World oder nur, wenn man auch einen Dining Plan hat etc. pp.? Seht ihr da Unterschiede bei den verschiedenen Planungen, bei den Planungsweisen, die man eben dann da auch dann benutzen muss?
Also ich sehe einen Unterschied insofern, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Park bin wie SeaWorld, der sehr viele Shows hat, dann muss ich da den Tag anders planen als bei einem Park, wo ich einfach darauf loslaufe. Also wenn ich jetzt in SeaWorld alle Shows sehen will, dann muss ich mir überlegen, wann gehe ich in welche Show und wann kann ich mir das angucken. In Disney World, wo mir die Restaurants auch sehr am Herz liegen, weil es einfach wirklich ein ganz anderes Gesamterlebnis ist, da muss ich persönlich sehr intensiv planen, sonst funktioniert da gar nichts. Man kriegt keinen Platz mehr in den Wunschrestaurants und das ist dann einfach nicht machbar.
Noch jemand was zu dem Thema zu sagen? Markus, los geht's.
Ja, mir ist mal aufgefallen, dass wir eigentlich relativ wenig planen, wenn wir wirklich unterwegs sind. Wir haben zwar im Vorfeld geguckt, welchen Park wollen wir wann besuchen, haben uns auch so ein bisschen noch reingeguckt, welche Attraktion lohnt sich, was ist wirklich interessant, weil wir eben auch da die Highlights, sag ich mal, mitnehmen wollten. Wir sind aber tatsächlich, wenn wir auch in Paris in den Park kommen, wir kommen rein, wir gehen eigentlich drauf los, gucken, wo passt es, was ist gerade wo los, gucken halt nur so ein Stück vor rein, wann ist welche Show, um das natürlich so ein bisschen reinzulegen. Aber jetzt wirklich zu sagen, wir wollen von da nach da und dann da und da essen, das machen wir eigentlich nie. Wir haben irgendwann Hunger und dann gibt's was zu essen.
Also der gleichen Meinung bin ich halt irgendwie auch. Also ich würde meine Disneyland-Aufenthalte irgendwie niemals planen, weil da, ich habe einfach keine Lust, unter diesen, ich sag mal, Zeitdruck zu fallen. Weil das ist eigentlich gerade das Schöne daran, wenn man so ein bisschen sich auch überraschen lassen kann, was passiert als nächstes. Also ich denke mal, ich bin da eher nicht der Detailplaner.
Ich glaube, also ich würde auch jede... Ja,
bist du? Nein, ja, von mir aus. Also ich sag, bei dem ersten Urlaub, den ich halt gemacht habe, 2006, wo ich halt auch absehen konnte, es ist relativ wenig Zeit für relativ viel, was man da unternehmen kann. Da habe ich schon einen gewissen Teil an Planung gemacht. Aber danach, die Jahre, die wir jetzt immer hingeflogen sind, ist es eigentlich immer so gewesen, dass man relativ spontan in so einen Park geht und dann weiß man ungefähr, okay, das und das will ich jetzt machen. Und dann guckt man einfach, wie das hinhaut. Aber wie Chrissy gerade auch schon gesagt hat, in so einem Park wie SeaWorld, der wirklich bei den Shows und dann von den Showzeiten teilweise blöd ist. Also wenn man da nicht vorher genau sich überlegt, wann, wie, wo man in welche Show geht, dann schafft man das gar nicht. Bei Disney ist das irgendwie meiner Meinung nach von den Showzeiten besser gelöst.
Das mag sein, ja. Ja, also klar, wenn ich weiß, Shows sind, dann muss ich die irgendwo mit einplanen. Das muss man schon so gucken. Aber wie gesagt, auch das machen wir relativ spontan. Also wir gucken dann wirklich, wenn wir morgens reinkommen, was sind an Shows, was gibt's an Shows und planen dann so ein bisschen drumherum, aber laufen dann immer noch sehr frei. So war auch beim ersten Besuch eigentlich der Weg gemacht.
Ihr seid also praktisch Planer, die eben den Tag erst dann an dem Tag planen, an dem ihr in den Park geht.
Richtig.
Ja, würde ich auch so sagen.
Mache ich auch so.
Für Paris gilt das auch.
Der Freitag muss man ja nicht die Tage planen. In Amerika ist es ja was anderes. Da sollte man, wenn man einen Dining-Plan hat, zumindest schon mal die Tage festlegen, wann man welchen Tag in welchen Park geht. Würde ich sagen. Damit man dann dazugehörige Restaurant-Offsite suchen kann.
Wobei selbst ich da jetzt kein großes Problem sehe. Ich plane ja momentan auch wieder für Oktober und es sind auch die Öffnungszeiten der Parks entsprechend erschienen sollen. Man versucht eben, sich so ein bisschen danach zu richten. Man muss auch schauen, wo sind die Restaurants, aber dadurch, wenn man ja diese Parkhopper-Option hat und eigentlich das Transportnetz relativ ausgebaut ist, man ja auch schnell die Möglichkeit hat, von A nach B zu kommen. Das heißt also, wenn ich weiß, ich gehe abends in ein Restaurant im Magic Kingdom essen, kann ich mich durchaus ja morgens in Epcot oder so befinden, weil ich ja immer noch die Möglichkeit habe, dann einfach nachmittags rüberzufahren. Also von daher sehe ich das jetzt auch nicht so kritisch. Kritisch ist natürlich jeweils entsprechend die Tageszeit, sprich die Zeit, wann ich die Reservierung habe, dass man dann wirklich dann teilweise genötigt ist, dann irgendwo rüber zu fahren. Was uns bei unserem ersten Besuch, wo wir was geplant hatten, auch das ein oder andere Mal dann in die Bedrohung gebracht hat, dass wir gesagt haben, müssen wir da jetzt hin und die ein oder andere Reservierung unverschämterweise haben verfallen lassen. Passiert also auch. Das hat Disney ja auch in der Zwischenzeit gemerkt und lässt sich sowas ja aber auch dann bezahlen, sodass man da auch schauen muss, dass man so etwas eben dann nicht mehr tut, zumindest bei den Figurenessen, wie wir es ja immer so schön nennen, oder eben auch den Signature Restaurants, wo man teilweise schon den kompletten Betrag vorher bezahlen muss und der einem abgezogen wird, wenn man sich nicht da vorher abmeldet. Also das zum Thema Essen, das ist in Paris natürlich noch etwas einfacher. Zwar ist es mir dort auch schon passiert, dass man am Restaurant abgewiesen worden ist. Das heißt allerdings aber auch nur zu einer Zeit um Silvester herum oder Weihnachten herum passiert das. Also sonst hat man da ja eigentlich keine Probleme und kann da spontan überall essen gehen. Gesetzt den Fall, die Restaurants haben auch geöffnet. Das ist wieder eine andere Sache.
Das ist ja in Paris keine Selbstverständlichkeit.
Um dann nochmal auf Paris zurückzukommen, eben Planung von Essen. Ja, nein, vielleicht, wieso, warum sollte man ein Essen da planen?
Wir planen auch da nie.
Also auch da gehen wir auch nur spontan.
Ja, wenn der Hunger da ist, gucken wir, welches Restaurant frei hat. Wir sind auch die ersten Jahre eigentlich fast nie in die Restaurants selber rein, sondern wirklich, sag mal, die Food Counter, Casey's, Cowboys Cookout und wie sie heißen, sind mittlerweile aber ein Stück weit auch dahin gekommen, dass wir eben auch Plaza Gardens wirklich mal mitnehmen, weil wir sagen, okay, es ist schön, da kann man mal drin sitzen. Und auch da haben wir keine Planung. Ich habe es auch selten erlebt, dass wir so überhaupt keinen Platz bekommen haben. Also auch im Café Agraba konnten wir spontan immer. Das Einzige, was mal wirklich war, Pizza Planet, hatten wir es mal um die Mittagszeit, 1 Uhr, glaube ich, versucht. Da war dann doch so viel los, dass wir nachher ins Hyperion ausgewichen sind.
Hey, sonst hat jemand irgendwelche Erfahrungen gemacht? Ich meine, Markus, wir sind zusammen auch mal essen gewesen.
Agraba
damals. Wir waren, glaube ich, auch des Öfteren zusammen essen. Im Agraba war es überhaupt kein Problem, aber als wir uns das, was ist das erste Mal, als wir uns getroffen haben, wir haben auf jeden Fall einmal gemeinsam Silvester da verbracht. Und da waren wir im King Ludwigs.
Ja.
Wobei ich meine, da hätten wir schon reserviert. Ich glaube, Silvester war das eine ganz gute.
Ja, reserviert hatten wir, weil wir vorher schon wussten, dass gerade an so einem Tag es natürlich auch eng wurde. Also da muss man zugeben, es war nicht das Problem, das Restaurant zu bekommen. Das Problem an sich war ja nachher tatsächlich die Abrechnung des Kellners, sage ich jetzt mal, der halt zuerst die Rechnung, ich glaube, für alle zusammen aufgemacht hat. Wir waren 3 oder 4 verschiedene Grüppchen in dem Sinne, ne? Hatten noch 3 oder 4 Personen dabei. Ja gut, dann kam der mit einer Gesamtrechnung und dann hat er die Gesamtrechnung durch 4 geteilt. Dann hat er so runtergerechnet. Dann hatten wir ein paar, die haben mit Bargeld bezahlt und dann gab es zwei von uns, glaube ich, die Karte nutzen wollten. Dann ist er wieder gelaufen, um das Kartengerät zu holen. Wobei sein Kollege, der das hatte, stand am Nebentisch. Also da war halt, ich sag mal, die organisatorische Planung etwas vom Hotel durch den Wind.
Ja, hätte das Hotel mal besser geplant.
Ja, ich glaube, die waren einfach nur generell überfordert an dem Tag. Ja. Also das war schon...
Also ich denke, Reservierung im Restaurant im Disney in Paris, vielleicht nur dann, wenn man mit einer größeren Gruppe kommt, also so wie darin zu unserem Forentreffen, was wir hatten.
Ja.
Wo wir da wirklich, weiß nicht, 16 Mann 30. waren oder 20 Mann, ich weiß es gar nicht mehr. Da macht es vielleicht Sinn.
Aber ich glaube, Paris reicht auch, wenn man morgens eben hingeht, oder? Also da reicht es, wenn man an dem Tag sagt, okay, hier, wir möchten jetzt gerne für heute Mittag oder heute Nachmittag dann einen Tisch reservieren, weil das ist da doch eigentlich relativ kurzfristig, zumindest meine Erfahrung.
Ja, wie ich gerade sagte, also ich denke auch, dass eine kurzfristige Reservierung da möglich ist. Das Einzige, worauf man achten sollte, wenn man an Abenden wie Silvester oder an Heiligabend in der Weihnachtszeit dort ist, dass man da einfach dann vielleicht schon mal eine Woche oder auch 2, wenn man absehen kann, wann man da ist und wann man essen möchte, telefonisch die Reservierung vornimmt. Es ist ja so, dass man in Disney World das mittlerweile online machen kann. In Paris ist man allerdings noch auf das Telefon angewiesen, um die Reservierung vorzunehmen. Jo, nächstes Thema. Was kann man denn noch alles so planen im Wege eines Urlaubs? Sagt Chris, du planst gerade so weit entfernt Disneyland Anaheim. Habe ich das richtig im Hinterkopf?
Ich lasse planen, ja.
Du lässt
ich planen. Lasse planen in
dem Fall. Das ist auch nicht schlecht.
Das ist ja mal ein neues Argument. Wie lässt du denn planen? Wie macht man das denn? Wie lässt man denn planen? Du fährst irgendwo mit.
Ja, ich fahre mit Freunden hin und ich habe mir die Planung aus der Hand gegeben quasi.
Gut, das kann man natürlich auch machen, siehst du.
Diejenigen haben mehr Erfahrung und da lässt du mich einfach mal überraschen.
Dann lässt du dich einfach mitreißen. Das heißt, du bist selber aber auch noch nie da gewesen.
Nein, in Kalifornien noch nicht. Also das wird mein erstes Mal sein.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt erst letzte Woche erst so richtig mit dem Park beschäftigt. Deswegen wird es vielleicht auch nochmal die eine oder andere Überraschung geben, was es so für Attraktionen und so weiter gibt. Und so weiter, ja.
Das ist auch eine lockere Sache. Ne? Muss ich auch sagen, bei meinem ersten Besuch in Anaheim, ich bin auch seinerzeit einfach hin und wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und ich war einfach nur so von den Socken. Also für Anaheim bin ich auch der Meinung, muss man jetzt alles andere als eine detaillierte Planung machen, sondern da sollte man sich wirklich einfach erstmal überrumpeln lassen dessen, was da auf einen zukommt.
Ist eine gute Sache. Das Einzige, was man da planen sollte, ist World of Color auf jeden Fall.
Ja, gut, das habe ich sowieso im Hinterkopf, also. Ich denke mal, das
machst
du.
Sonst ist da alles so easy.
Ja.
Ja, World of Color morgens Fastpass ziehen und dann, ja. Dann den Tag einfach angehen.
Schöne Sache. Ich hätte noch eine Anmerkung, die mir eigentlich sehr am Herzen liegt, die jetzt nicht speziell mit Disney zu tun hat, aber grundsätzlich sage ich mal immer diese Sache mit einer Reisekrankenversicherung, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, wie schnell so ein Urlaub extrem teuer werden kann, wenn man sowas nicht hat, weil ich auch von Bekannten weiß, die immer wieder mal in Urlaub fliegen und die sowas nicht haben. Also sowas sollte man auf jeden Fall abschließen, egal ob man jetzt nach Frankreich oder nach in die USA fliegt, weil ich meine, von Frankreich kommt man vielleicht noch halbwegs zügig wieder nach Hause, wenn man irgendwie was Ernsthaftes hat, aber ich hatte halt das Vergnügen, dass ich mal in diesem Celebrations Hospital in Orlando für ungefähr 3,5 Stunden verweilen durfte und das waren dann direkt Kosten, die sich über mehrere tausend Dollar beliefen.
Aber da hast du doch bestimmt Rabatt bekommen, oder?
Ja, dadurch, dass ich direkt am Ausgang mit Kreditkarte gezahlt habe, schon mal die erste Rechnung gezahlt habe, wurden direkt 50% mehr erlassen. Allerdings kam nach dem Urlaub noch die ein oder andere Rechnung, dann schickt die Schwesternvereinigung eine Rechnung, die Ärzte schicken nochmal eine Rechnung und dann kriegte ich noch eine Rechnung über Medikamente, die ich da verabreicht bekommen habe. Da habe ich mich immer noch gefragt, wofür die 1500 Dollar waren, die ich direkt vor Ort bezahlen musste, beziehungsweise waren ja nur 750 dann.
Aber hast du das nicht beim ADAC dabei?
Ja, ich hab's, das ist ja die Sache. Es gibt ja auch Leute, die sind nicht im ADAC oder haben halt nicht solche Sachen. Deswegen habe ich das jetzt, spreche das jetzt gerade an, weil es ist einfach so. Ich kenne Leute, die sind weder im ADAC, die machen keine Reisekrankenversicherung. Und klar, wenn nichts passiert im Urlaub, alles prima, alles toll. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich, sage ich mal, das, was ich dafür so eine Reisekrankenversicherung bezahlen würde, für die nächsten 25 Jahre wahrscheinlich raus habe mit dem, was ich da einmal eingereicht habe. Und das waren halt nur
teilweise ein paar Stunden.
Stopp, einer nach dem anderen. Das war chaotisch. Kurze Frage von meiner Stelle. Ist das in der normalen ADAC-Mitgliedschaft ist das aber auch nicht vorhanden, oder? Die Auslandsreisekrankenversicherung muss ja separat zubuchen, kostet aber auch.
Also diese Rücktransportgeschichte ist, glaube ich, beim Standard ADAC oder zumindest ADAC Plus Mitglied drin. Die richtige Reisekrankenversicherung, sprich die alle möglichen Kosten und sowas übernehmen in vollem Umfang, die musst du extra abschließen, die kostet aber, lass mich lügen, 20 € im Jahr oder sowas.
Ja,
das ist also nichts Weltbewegendes.
Kann ich auch nur empfehlen. Ich habe toi 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 noch keine Erfahrungen im Ausland gemacht, aber diese Krankenversicherung in der Tasche zu haben, gibt einem zumindest ein gutes Gefühl, wenn was ist. Und wie es so schön heißt, lieber man ist mit der Krankenversicherung unterwegs und nichts passiert, als eben das Gegenteil tritt ein, wie du ja jetzt aus Erfahrung zu berichten wusstest.
Übrigens sehr toll, die haben da freies WLAN in dem Celebrations Hospital, also da konnte man das surfen.
Du meinst vielleicht, das war frei, das waren deine 1500 € Kosten.
Ja, stimmt. Das muss ich noch auf die Rechnung gucken, ob sie mir das berechnet haben.
Wo wir jetzt gerade bei so essentiellen Dingen waren, gibt es noch irgendwas anderes, wo ihr sagen würdet, boah, das ist jetzt furchtbar wichtig, das sollte man auf jeden Fall vorher machen, unabhängig dessen, ob es jetzt nach Paris, Anaheim oder woanders hingeht oder auch nach Asien. Irgendwelche Impfungen, irgendwas, wo ihr sagt, boah, verdammt nochmal, also jetzt reise ich ins Ausland und das ist ja alles viel schlimmer als in Deutschland. Jetzt muss ich mich erstmal hier gegen, weiß ich nicht, gegen was kann man sich impfen lassen? Keine Ahnung, gegen Cholera, Pest und sonstiges.
Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, man braucht einen aktiven Tetanusschutz, um in die USA einreisen zu dürfen.
Hat uns unser Hausarzt auch gesagt.
Ja, gut, auch wenn man das nicht, auch wenn das nirgendwo kontrolliert wird, aber ich habe das mal gelesen oder dann hatte ich da meine Impfung noch anstand, habe ich dann mal wieder nachgeholt.
Aber den sollte man ja auch hier in Deutschland alle 10 Jahre erneuern lassen. Von daher ist das ja egal. Und ich glaube, man darf aber auch ohne gültigen Impfpass einreisen und es kontrolliert keiner. Ja. Wenn was passiert, nehmt euch in Acht. Vielleicht noch mal, um auf das Thema Unterkunft zurückzukommen. Haben wir da überhaupt schon mal kurz drüber gesprochen? Ganz kurz vorhin. Was würdet ihr sagen? So, wo bleibt ihr denn am besten? Auf Disney-Gelände oder außerhalb? Unabhängig dessen, wo ihr euch jetzt gerade befindet?
Also in Paris war ich die ersten Male grundsätzlich auf Disney-Gelände, aber da die Kosten auch einfach explodiert sind, sind wir da jetzt immer nur noch außerhalb, meist im Bussy St. George oder so. Und in Walt Disney World würde ich jetzt allein schon wegen des Dining Plans und so sagen, dass man da vielleicht dann doch on-site wohnt.
Also gerade in Orlando finde ich es eigentlich mal gut, am International Drive direkt irgendwie zu wohnen, weil da hat man alles halt einfach, wenn man jetzt nicht das volle Disney-Programm haben will, sondern vielleicht auch Universal Studios und SeaWorld und so noch ein bisschen shoppen, finde ich den International Drive einfach ein bisschen vorteilhafter, weil man kann halt außerhalb von Disney dann einfach abends oder außerhalb von Downtown halt einfach nochmal so ein bisschen was anderes sehen und ein bisschen rumlaufen und so weiter. Das finde ich halt einfach besser.
Für uns kommt in Paris On-Site nicht in Frage. Das kostet viel zu viel, das macht keinen Sinn. Und ich habe auch nicht so viele Vorteile davon, dass ich On-Site wohne in Paris. Weil diese extra Magic Hours dort kann ich auch mit einer Jahreskarte bekommen. Somit brauche ich die jetzt nicht extra für den Hotelaufenthalt. In Orlando überwiegen für mich schon die Vorteile. Der Diningplan ist für mich absolut ein schlagendes Argument. Dann die 4 Stunden extra, die du haben kannst, wenn die extra Magic Hours gut liegen. Und wenn man mit dem Mietauto unterwegs ist, ist man ja innerhalb von 10 Minuten im International Drive, das ist dann auch kein großes Problem. Also ich würde notfalls den Aufenthalt aufsplitten, aber immer in Orlando on-site wohnen.
Ja, ich bin also auch eher derjenige... Okay, also ich bin zum Beispiel derjenige, der auch sagt, so wie Christine gerade gesagt hat, also in Paris haben wir zwar bisher immer on-site gewohnt, aber letztes Jahr sind wir dann mal... Offsite halt gewesen und das hat uns genauso gut gefallen oder gereicht, weil ich ehrlich sagen muss, dass das Onsite-Erlebnis in Disney World ist noch ein ganz anderes, weil irgendwie die Disney-Hotels mehr Disney sind wie in Paris die Disney-Hotels, meiner Meinung nach jetzt. Und von daher, sage ich mal, würde ich auf jeden Fall in Orlando immer wieder Onsite wohnen und in Paris kann ich halt auch Offsite wohnen. Das was.
Wir haben da wahrscheinlich wieder, oder ich habe da auch wieder eine ganz andere Auffassung. Wir haben eigentlich in Paris immer uns, oder bis auf einmal immer on-site gewohnt. Für mich gehört es irgendwo auch dazu. Also ich, es mag nicht die riesen Vorteile haben, aber es ist eben tatsächlich, ich finde es schön, wenn wir nicht groß mit dem Auto irgendwie noch fahren müssten, wenn wir wirklich morgens früh die Wege nicht so weit sind oder auch abends nicht mehr so weit sind. Das ist ein Stück Bequemlichkeit für mich auch, gebe ich ganz offen zu. Solange wir es auch noch hinkriegen, preislich, werden wir es auch weiterhin machen, weil das gehört für mich im Aufenthalt dabei. In Orlando musste ich jetzt sogar, bin ich auch eine Ausnahme, glaube ich, würde ich jetzt, wir waren einmal da, waren offsite, wahrscheinlich auch jetzt nur noch onsite buchen, weil wir tatsächlich auch Leute sind, die nicht unbedingt mit einem Mietwagen fahren wollen, am liebsten gar nicht fahren wollen. Und das habe ich festgestellt, mit unserem Offsite-Hotel ist schon relativ schwer. Es gab zwar auch Möglichkeiten der Busverbindungen, der ein oder andere weiß aber auch, Thema Taxi kam da mit dran.
Aber woran liegt es denn, dass du nicht fahren willst oder dass ihr nicht fahren wollt? Angst vorm Verkehr oder?
Nee, ich glaube, das ist einfach ein Stück Bequemlichkeit. Also klar, zum einen denke ich mir, die Straßen sind deutlich größer. Man fährt am besten zum Bäcker Brötchen holen, weil über die Straße zu gehen ist eigentlich fast unmöglich, selbst wenn der gegenüber liegt. Wir fahren nicht so unheimlich gern Auto. Das ist, glaube ich, so die beste Erklärung dafür. Von daher, mit einer guten Anbindung würden wir wahrscheinlich dann auch, wenn wir das nächste Mal fahren, wirklich on-site wohnen.
Ich habe mich auch dagegen gesträubt, eigentlich mit Mietwagen oder so eine Zeit lang, aber eher so auch aus dieser Bequemlichkeitssache heraus. Und ich muss sagen, so die letzten 2 Male hatten wir jetzt regelmäßig Mietwagen und das war immer sehr schön, auch mal unabhängig vom Disney-Bus-System oder vom Taxi oder vielleicht sogar öffentlichen Bussen, einfach mal pauschal mal eben entspannt irgendwo hinzufahren, weil es ist eigentlich so, dass das Fahren in den USA finde ich viel, 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 viel entspannter als hier auf deutschen Straßen.
Für mich ist es eine Bequemlichkeit, den Mietwagen zu haben. Ich gehe aus dem Hotel raus, steige ins Auto, fahre zum Parkplatz, steige aus, bin im Park. Sonst muss ich bis zur Bushaltestelle gehen, warte dort auf den Bus, muss mit dem Bus dorthin fahren und laufe dann zum Park. Somit ist es für mich die umgekehrte Bequemlichkeit.
Zum Thema, der Bus hält näher am Park.
Zum Thema Wagen, Mietwagen, Transport kommen wir gleich nochmal kurz drauf zurück. Sebastian, hast du zu der Frage noch generell eine Info, was eben jetzt hier On-Site, Off-Site angeht?
Also in Paris machen wir auch nur noch Off-Site, weil On-Site die Preise einfach viel zu teuer sind. Und in Florida haben wir beide Male On-Site genächtigt und ich würde es auch immer wieder machen, weil wir auch die beiden Male auch keine Mietwagen hatten, haben in Disney dann auch das eigene Transportsystem genutzt. Und um außerhalb zu kommen nach SeaWorld oder Universal, haben wir dann halt die Lynx-Busse genutzt. Ne?
Ja. Das heißt, wenn wir jetzt gehen wir mal diesen Schritt weiter und fassen uns mal kurz mit dem Thema Mietwagen und Co. Also ich von meiner Seite aus kann auch noch sagen, was On-Site, Off-Site angeht, Paris ist On-Site eben aus Grund der Gründe, die ihr auch schon genannt habt, wegen der Preise einfach momentan nicht drin. Da wir auch gerne mehr als nur 2 Nächte oder so bleiben, zuletzt waren es immer 6, 7, 8, 9 Nächte, ist ein Besuch auf Disney-Gelände in Paris einfach nicht mehr erschwinglich, ist einfach zu teuer. Punkt aus, vorbei. So schön und so nett es hin und wieder auch sein mag und es auch nett ist, dass man alles zu Fuß erreichen kann, wenn ich aber letztlich mit dem Auto da bin und dann eben 10 Minuten fahre oder ob ich dann mit dem ohne Auto da bin, mit dem Bus, wie auch immer, in 10 Minuten im Hotel sind, ist das für mich auch kein Unterschied. Und Magie geht für mich jetzt auch nicht verloren, wenn ich nicht bei Disney wohnen kann. Aber um nochmal auf diesen Transport zurückzukommen, im Besonderen in Disney World, weil das ja auch ein Thema für sich ist, wir haben ja dann die Möglichkeiten, eben mit dem eigenen Wagen, dem normalen Transportsystem von Disney unterwegs zu sein. Ist ja letztlich auch eine Frage On-Site, Off-Site, die auch wiederum mit Kosten verbunden ist, weil allein das Parken ja in Disney World schon mit $15 pro Tag zu Buche schlägt. Wenn ich da jetzt nochmal auf Chris, auf dich zurückkomme, du sagst, man sollte jetzt am besten am International Drive wohnen, würdest du dann auch sagen, so, pass mal auf, bei 10 Besuchen, die ich bei Disney mache, dann schlage ich nochmal eben $150 an Kosten für Parken obendrauf? Oder ja, wie seht ihr das generell denn so?
Ich hatte das Problem in Anführungsstrichen noch nicht. Also wenn ich vielleicht mal alleine rüberreise ohne meine Familie, dann werde ich mir das vielleicht nochmal überlegen. bis jetzt war es aber so, dass mein Vater mittlerweile die Schnauze voll von den ganzen Disney-Parks hat und ich somit halt quasi einen kostenlosen Shuttle-Service die letzten Jahre mal hatte. Das heißt, morgens hat er mich hingefahren, hat mich rausgeschmissen und abends irgendwann im Downtown abgeholt. Also das ist halt so die Sache. Wenn ich jetzt irgendwann selber rüberfahre und dann, wie du schon sagst, mit den vielleicht $150 Parkkosten draufzahlen muss, dann überlege ich es mir halt, nehme ich vielleicht doch das Disney-Hotel und verzichte halt auf den International Drive, weil den hatte ich ja dann auch schon genug gesehen.
Gut, ist auch richtig. Wobei es natürlich jetzt das Wohnen außerhalb wieder Sinn macht, wenn man jetzt ausschließlich nicht nur Disney eben plant, sondern auch Universal und Co. besuchen möchte und das auch in einem ordentlichen Verhältnis macht. Wenn ich allerdings weiß, soll ich verbringen irgendwo 80% meines Besuchs im Disney Resort. Oder habe zum Beispiel jetzt, um von einem ganz anderen Fall zu sprechen, du sagst zwar auch, du bist mit Vater da, aber ich sage jetzt, ich bin mit Kindern da, unsere Kleine ist ja jetzt gerade 2, ist es auf jeden Fall viel, viel angenehmer, wenn man dann zum Beispiel auch als Familie im Park unterwegs ist und wenn man sagen kann, so, Mama und Kind setzen sich jetzt schon mal in den Bus und fahren vor zum Hotel und machen ein Päuschen, während Papa eben noch ein bisschen fotografierenderweise oder wie auch immer durch die Parks rennt. Oder abends auch, oder auch die Extra Magic Hours, die sind ja jetzt dann auch, gehen ja durchaus bis Mitternacht oder auch mal eine Stunde länger. Und wenn die Kleine dann um 9 oder um 10 kaputt ist und Mama dann auch sagt, komm, wir fahren jetzt schon mal vor, hat man auch so die Möglichkeit, sich ganz gut zu splitten, wenn man direkt dann im Resort wohnt. Und wenn man dann auch noch ein Auto dabei hat, ist es vielleicht sogar noch einen Tacken angenehmer, weil dann nämlich Transportsystem gut hin oder her, aber mit dem Auto ist man einfach doch wesentlich flexibler. Und ich persönlich finde es auch wesentlich bequemer, mit dem Auto unterwegs zu sein. Ne? Muss ich jetzt von meiner Seite aus sagen. Ich würde niemals ohne Auto Disney World machen wollen. Ich habe es einmal gemacht und nachdem ich irgendwann mal abends im Bus eingeschlafen bin, ist auch schon passiert. Bis mich dann der Busfahrer am Ende an der letzten Station fragte, irgendwie so, hallo, ob ich nicht langsam mal aussteigen wollte. Und ich dachte, oh, hier bin ich aber gar nicht richtig. Hat er mich dann aber auch ganz persönlich dann zu meinem Hotel wieder zurückgefahren. Also es ist jetzt nicht so, dass an der letzten Station man rausgeschmissen wird, sondern der Fahrer fährt einen dann auch wirklich dann nochmal an seinem Hotel vorbei, wo man rein muss. Also die sind wirklich, also ist wirklich, wirklich toll, was das Transportsystem da angeht.
Also ich werde diese Erfahrung jetzt einfach mal sammeln, weil wir werden, sobald wir in Orlando ankommen, keinen Mietwagen mehr haben. Vielleicht überlege ich mir das Ganze auch nochmal, aber der jetzige Stand ist, dass der Wagen in Orlando dann abgegeben wird und wir dann wirklich nur auf die Disney-Verkehrsmittel angewiesen sind. Und diese Erfahrung wollte ich da jetzt eigentlich ganz gerne mal sammeln. Und vielleicht sage ich beim nächsten Mal auch, okay, niemals ohne Mietwagen, mal schauen.
Ihr könnt aber auch ganz spontan bei Alamo noch eben einen wiederholen oder sowas zum Beispiel, weil das habe ich immer wieder erlebt, dass es Leute gibt, die sich dann vom einen auf den anderen Tag das überlegen. Habe ich auch schon gemacht. Also ich habe auch schon mal ohne Planung eines Mietwagens sind wir nach Orlando halt geflogen und hatten dann irgendwie uns so nach 3-4 Tagen überlegt, warum sollen wir jetzt mit Öffentlichen oder mit einem Taxi durch die Gegend fahren? Komm, wir gucken mal, ob wir einen Mietwagen kriegen. Eben einen anrufen. Die haben gesagt, ja, kommen Sie nächsten Morgen vorbei. Wie lange wollen Sie ihn haben? Nehmen Sie mit. Fertig.
Ja.
Mietwagen beziehungsweise Auto überhaupt in Kalifornien, um das kurz zum Gespräch zu bringen, ist meines Erachtens nach überhaupt nicht notwendig. Es sei denn, man möchte noch andere Parks sehen. Wenn ich aber erstmal nur 3 Tage oder so Disneyland da hinten plane, bin ich, wenn ich in dem umliegenden Hotel wohne, so nah dran oder auch in dem Disney-Hotel da selber, dass das überhaupt kein Thema ist. Allerdings, und das sollte man eigentlich auch machen, wenn man in Kalifornien ist, sollte man sich auch noch ein bisschen mehr anschauen, außer nur Disney. Und dazu braucht man zwingend einen Mietwagen, Transportsystem. Ja. Transportsystem gibt es eigentlich nicht. Ich glaube, man kann aber auch wohl mit Bussen hier und dahin fahren. Aber ehrlich gesagt, also gerade da in Kalifornien und Anaheim, ich möchte es nicht probieren. Wenn jemand so eine geführte Tour macht, sprich, der ist da 14 Tage unterwegs mit einer Reisegruppe, mit Bussen, wie auch immer, dann mag das sicherlich eine interessante Sache sein, aber so nicht zwingend. Chris, wie ist das bei euch geplant? Bus, Autos oder?
Mit Autos. Also wir werden mehrere Autos mieten und dann losfahren. Es wird halt eine komplette Westküstentour, von daher sind wir darauf angewiesen.
Genau. Wer gehört noch zu den Kalifornien-Besuchern bislang? Krisi, du warst da, was ist deine Erfahrung?
Ja, also wir haben halt unser Hotel so in der Mitte angelegt gehabt, nicht direkt an Disney, somit war für uns das Auto absolut wichtig und ich würde es auch nicht ohne Auto machen. Wie gesagt, für mich ist das alles eine Flexibilität. Ich bin dann auch nicht jemand, der... Ich suche mir mein Hotel auch gern mal nicht nur nach dem Standort aus, sondern ich habe halt gern ein zentrales Hotel, wo ich dann alle Parks, die mich interessieren, abklappern kann und alle Sehenswürdigkeiten. Somit wird bei uns ohne Hotel wäre da gar nichts gegangen. Ohne Auto, Entschuldigung. Ohne Hotel auch nicht, außer Camper vielleicht.
Gunnar, du warst auch noch in Kalifornien?
Ja, und zwar, ich bin jetzt zweimal in Anaheim.
Bist du noch da, Gunnar?
Ja, zweimal in Anna.
Du warst zweimal in Anna. Wer ist Anna? Gunnar, weiter.
Ja. Also ich war zweimal in Anaheim und da ist es so gewesen, das erste Mal war 2007, das war das Ende von einer Rundreise, die wir gemacht haben. Die endete in Los Angeles und da sind wir dann quasi nur mit so einem super Shuttlebus zu unserem Hotel und die hatten halt einen normalen Shuttlebus, der zum... zu den Disney Parks fuhr, weil man, sag ich mal, zu Fuß von diesem Hotel aus nicht mehr unbedingt das erreichen konnte, beziehungsweise wenn man so eine Dreiviertelstunde bis Stunde zu Fuß gehen wollte, dann konnte man auch zu den Disney Parks da laufen, aber das war dann nicht so unseres, deswegen haben wir den Shuttlebus da genutzt. Jetzt, das letzte Mal, wie wir drüben waren, haben wir zumindest direkt vor Ort gewohnt, dass wir quasi direkt hinterm California Adventure in dem Annabella Hotel da gewohnt haben. Das war dann zu Fuß zu erreichen. Allerdings haben wir auch einen Tag halt die Warner Brothers Studios besucht und das wäre, denke ich mal, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Taxi überhaupt nicht machbar gewesen oder die Kosten hätten sehr schnell die des Mietwagens überstiegen. Und von daher würde ich auch, wenn man da mehr vorhat, und das sollte man ja eigentlich, wenn man da gerade mal in Kalifornien da ist, in der Richtung, auf jeden Fall auf einen Mietwagen. Der kann man nicht verzichten, denke ich.
Ja, absolut. Sebastian, warst du schon mal in Kalifornien oder nur in Florida?
Nee, nur in Florida.
Nur in Florida, okay. Aber wie gesagt, Mietwagen, ihr wart jetzt mit Mietwagen unterwegs.
Also wir waren zweimal da und beide Male ohne bisher. Okay. Ich würde es auch immer wieder ohne machen, also weil das interne Transportsystem funktioniert eigentlich recht gut. Und wie gesagt, auch zu den anderen Parks kommt man innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde mit dem öffentlichen Bus hin. Also SeaWorld ist man, wenn man von Downtown mit dem Bus fährt, ist man in 20 Minuten in SeaWorld.
Und also das heißt, du fährst dann von deinem Disney Hotel aus, du hast jeweils bei Disney gewohnt, ne? Mhm. Fährst du dann zu Downtown Disney und von da aus
Mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, das sind die Lynx-Busse.
Ah, okay, und dann käme man dann auch zum Beispiel zu Universal oder wo man auch immer hin möchte.
Genau, Universal, SeaWorld, Florida Mall, also die Busse fahren eigentlich überall hin.
Okay, man ist aber jetzt beschränkt auf die obenliegenden Ziele. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, so, ich möchte vielleicht mal irgendwie so einen Tag oder zwei Tage mal nach Miami, ist vielleicht eine etwas hirnrissige Vorstellung, aber es gibt immer noch welche, die Tagesausflüge da unten hin machen. Gibt es da auch so eine Möglichkeit? Weißt du das?
Doch, weiß ich nicht.
Weißt du nicht. Hast du nie gemacht? Hat das jemand von euch mal gemacht? Der mal gesagt hat, dort Tagesausflüge?
Ich hab mal nachgeguckt. Das Problem ist, es gibt die Möglichkeiten, ist aber nicht ganz einfach. Also was unkompliziert ist, ist ja halt, wenn man nach Tampa will, da kommt man ja auch locker hin, weil man kann dann von SeaWorld aus mit so einem Shuttlebus sich fahren lassen, kostenlos. Ja, ich erinnere mich an deinen Bericht, der da nicht kam zum Abholen.
Fahrt nicht mit diesem Shuttle. Das Taxi kostet $130 Retour. Fahrt nicht damit.
Nee, und man kommt wohl auch zum Kennedy Space Center. Die Miami-Geschichte, wie gesagt, wir hatten uns erkundigt, und da hat man uns aber davon abgeraten, weil Miami ja dann doch noch wieder eine leicht weitere Strecke jetzt ist, so in dem Sinne, und man halt das mehr in Stress ausartet, also dann sollte man sich wohl lieber ein Auto mieten, und das hat man uns dann gesagt, und dann lieber da selber runterfahren, zur Not eventuell sogar eine Nacht in Miami einplanen oder sowas, aber wir waren dann sowieso anderweitig mal in Miami.
Es gibt jetzt auch einen Shuttle zum Legoland in Florida. Was vielleicht auch den einen oder anderen interessieren könnte. Also man kann auch mit einem öffentlichen Shuttle aus, der fährt an mehreren Punkten in Orlando los, da muss man sich nur erkundigen. Und dann kann man da auch mit dem Shuttle ins Legoland fahren.
Sehr gut. Nächstes Thema. Tickets. Mehrtagestickets, Eintagestickets, Parkhopper-Tickets. So auch Disneypark übergreifend. Zu was würdet ihr raten und wie macht sich sowas preislich bemerkbar? Also ich für meinen Teil würde ja sagen, immer Mehrtagestickets, immer Hopper-Tickets. Man ist dadurch wesentlich flexibler und hat einfach auch mehr vom Tag und mehr von dem Geld, was man für das Ticket ausgibt. Und gerade bei Disney World ist es ja so, je länger man dort bleibt, desto günstiger wird es. Das war nicht insgesamt in der Summe, aber auf den Tag heruntergebrochen. Wie seht ihr das so?
Ich bin ein großer Fan des 14-Tage-Ultimate-Tickets von England. Ich finde das einfach wahnsinnig praktisch und angenehm, weil ich so nicht, auch wenn ich nicht die einzelnen Tage sparen muss, weil länger als 2 Wochen bin ich nie drüben, somit kann ich dann auch mal spontan nur für 2-3 Stunden in den Park gehen. Und ich habe alles. Ich kann in die Wasserparks gehen, ich kann hoppen, so viel ich will. Ist einfach das, für mich ist es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
In Paris ist es ja so, dass man ein Ticket, wenn man ja eine Pauschale bucht, ja auch dabei hat. Das ist in Disney World nicht der Fall. Ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, das heißt, der Urlauber, der darüber nachdenkt, nach Disney World zu fahren, sollte sich auch im Klaren darüber sein, dass, wenn er ein Hotel bei Disney bucht, er trotz dessen separat noch ein Ticket buchen muss. Wenn jemand nach Paris fährt und das Hotel da bucht, ist in der Regel auch das normale Ticket dabei. Es sei denn, er bleibt jetzt auf Offsite. Aber dann sollte er sich dann auch schon wieder Gedanken darüber machen, wenn er länger da bleibt, ob er sich nicht ein Jahresticket zulegt. Aber das ist ja schon wieder eine Wissenschaft für sich, die wir jetzt im Detail nicht erörtern wollen. Aber das wollte ich einfach nochmal so eingeworfen haben. Disney World, wie gesagt, hat noch jemand etwas zu dem Ticket zu sagen, Markus? Du sollst was sagen?
Zu Paris. Du sagtest jetzt, das ist eine Wissenschaft für sich. Finde ich jetzt gar nicht, weil, ich sag mal, die Jahreskarte, der Dream Pass lag bei momentan, ich glaube, 100, 190, 180, 190 Euro. Das Tagesticket liegt, glaube ich, bei knapp 40, 38, 43, irgendwas um den Dreh herum.
Pauschal kann man 71 sagen. Euro das
Hopper-Ticket.
Noch schon so teuer.
71, okay. Ja.
Aber so dass man eigentlich dann pauschal schon sagen kann, wenn wir jetzt von 71 Euro ausgehen, sobald ich 3 Tage bleibe und ich wirklich Offside wohne, lohnt sich der Jahrespass. Komme ich dann nochmal wieder, lohnt er sich ein zweites Mal. Zusätzlich muss man beim Jahrespass dazu sagen, in Paris, Prozente beim Essen, Prozente auf die Souvenirs, finde ich gar nicht so sehr wissenschaftlich, wirklich zu sagen, ab 3 Tagen rechnet sich der Jahrespass Punkt, wenn ich nicht gerade die Pauschale buche, wo die Tickets drin sind.
Ja, ich sagte jetzt auch Wissenschaft im Besonderen darauf bezogen, es gibt ja 3 verschiedene Arten von Jahrespässen. Es gibt also die Geschichte mit den Sperrtagen, das heißt, kaufe ich jetzt den günstigsten Jahrespass, wird es so sein, dass ich dann am ersten Tag in den Parks rein darf, die beiden Folgetage darf ich wieder nicht rein. Das heißt, ich muss das Ganze schon im Vorfeld wieder bestellt haben, damit ich diese Sperrtage umgehe und so weiter. Also, das stellt sich eigentlich für uns im Disney World nicht. Das heißt, wenn ich da hingehe und mir einen Jahrespass kaufe, dann habe ich meinen Jahrespass und dann muss ich mir keine Gedanken über Sperrtage oder sonstige Works machen. Und wenn ich mein normales Ultimate-Ticket oder wie auch immer kaufe, habe ich dann auch. Ich finde den Ticketkauf in Florida und so vieles anderes auch wesentlich einfacher, muss ich jetzt dazu sagen. Was nicht heißen möchte, ich möchte Paris jetzt nicht schlecht machen. Es wird da eine ganze Menge auch angeboten, auch gerade in Ticket-Hinsicht. Also wenn man in Paris auch günstig bleiben möchte, kann man das alles tun. Es wird einem aber nicht so einfach gemacht wie zum Beispiel in Florida. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach daran liegt, dass wir Europäer einfach viel mehr Spaß daran haben zu rechnen und uns damit auseinandersetzen und der Amerikaner einfach sagen möchte, er möchte irgendwas haben und kriegt sein Angebot dann. Ich weiß nicht, woran es letztlich irgendwo liegt. Also alternativ zum Ultimate Ticket, was man ja über England buchen kann, gibt es ja noch diese normalen Magic Away Tickets, die ähnliche Optionen anbieten. Aber auch hier schafft es dann Disney World wieder etwas Kompliziertheit hereinzubringen. Das heißt, man kann diese Tickets ja dann eben mit verschiedenen Optionen buchen. Man bucht sie einfach als normale Tickets für einzelne Parks. Man kann sie mit Parkhopper-Optionen, mit Plus-Optionen, das bedeutet dann eben dann mit Besuch vom Wasserpark, als Request etc. buchen. Dann eben dann für Tage von, ich glaube, das Ticket gibt es ab 2 oder 3 Tage, ich weiß es gerade gar nicht so genau. Bis hin zu 10 Tagen, aber dann auch nur maximal 10 Tage wieder zu nutzen innerhalb von 14 Tagen und. Wobei dann eben dann, je länger man da bleibt, es dann günstiger wird. Also auch hier ist es so, dass durchaus man sich dann mal mit der Materie beschäftigen muss, um zu sehen, was die günstigste Alternative ist. Das heißt aber, ab einem Besuch von 7 Tagen würde ich aber auch zweifelsfrei, was für uns Europäer ja zum Glück auch ohne weiteres möglich ist, auf dieses Ultimate-Ticket zurückgreifen wollen. Man kann das jedem auch nur ans Herz legen, das ist auch insgesamt am günstigsten. Und wie gesagt, für Paris muss es halt jeder dann im Vorfeld für sich entscheiden. Habt ihr noch so ein paar Erfahrungen gemacht, die ihr gerne teilen möchtet bezüglich der Tickets? Oder sagt ihr auch, ich nehme eigentlich immer das, was ich sonst immer nehme? Gibt es da irgendwas, was ihr da im Auge habt?
Also Parkhopper muss ja auf jeden Fall sein, denke ich immer. Und bei den Wasserparks, ich bin gerne in den Wasserparks. Es mag Leute geben, die darauf verzichten können. Und von daher muss für mich die Wasserpark-Option auch immer sein. Wir haben halt auch schon mal Magic Your Way Tickets gehabt. Allerdings haben wir da im Endeffekt auch die Waterpark and Fun-Option mitgenommen. Disney Quest, naja, da kann man mal reingehen, sich einmal angucken und wahrscheinlich geht man nie wieder rein. Aber die Geschichte, sage ich jetzt mal, wenn ich das dann wieder auf Paris überlege, da müsste man jetzt nicht zwingend einen Parkhopper unbedingt haben. Klar, wenn die, weil ich sag mal so, den einen Tag geht man vielleicht in die Studios, die hat man dann abgehakt, relativ zügig, und danach wechselt man wieder in den Disneyland-Park. Dafür wäre die Option vielleicht wichtig. Ansonsten könnte man vielleicht in Paris eher auf die Hopper-Option verzichten. Aber in Orlando, denke ich, ist das ein unverzichtbares Ding. Ich weiß gar nicht, gibt es die überhaupt ohne Parkhopper-Mittel immer noch oder gibt es die?
Ja,
noch?
Gibt's.
Ja, gibt's.
Okay.
Gibt es immer noch. Wobei, ist ja, mir fällt gerade so ganz spontan dieses Buch ein, der WDW-Planer von dem Martin Pöll, ne, Gunnar? Mhm. Der gibt ja aus, dass Erstbesucher keine Parkhopper-Tickets kaufen sollten.
Ja, ich erinnere mich daran.
Es durchaus ausreichend wäre, dass man eben nur in den Park, ja, nur einen Park am Tag am Anfang erstmal macht. Weiß ich nicht, würde das jemand von euch ähnlich sehen? Also ich für meinen Teil habe die Erfahrung gemacht, dass wir zum Beispiel bei dem Besuch 2008 hingegangen sind. So, ich glaube, das war Andreas. Erster Besuch dort. Ich habe aber trotzdem die Hopper-Tickets genommen und wir sind dann einfach irgendwann, als wir dann in den ganzen Tag in Epcot rumgelaufen sind, haben wir irgendwann gesagt, so, auch irgendwie war es jetzt schön hier, aber lass uns mal, es muss so 6, 7 Uhr gewesen sein, lass uns mal rüberfahren jetzt ins Magic Kingdom und lass uns da noch dann gemütlich seinerzeit war es noch Spectrum Magic anschauen, was wir dann gemacht haben und dann sind wir wieder zurück zur Epcot und haben dann Reflections of Earth geschaut. Ich finde einfach diese Option, auch gerade weil diese Parks mit der Monorail ja verbunden sind, wo man ja wirklich innerhalb von wenigen Minuten von einem zum anderen Park kommt, einfach optimal und möchte alleine aus so einem Grunde schon gar nicht mehr auf die Hopper-Funktion verzichten. Allein schon deshalb, weil ich dann die Möglichkeit habe, wenn ich abends oder wenn ich im Animal Kingdom war, wo ich in der Regel um 5 Uhr rausgeschmissen werde, halt irgendwo in einem anderen Park noch weitermachen kann. Das heißt, ich kann eben noch Parade, Feuerwerke etc. gucken. Also allein das wäre für mich jetzt ein Argument. Irgendjemand, der das anders sieht?
Ich denke ja, dass bei diesem Buch er halt auch, der Autor halt auch sehr viel den Otto-Normalbesucher, jetzt nicht den intensiven Fan anspricht. Und für den Otto-Normalbesucher ist es ausreichend, dass er sich einen Park pro Tag anguckt. Der hat sich gar nicht so damit auseinandergesetzt, dass ja eigentlich der andere Park bis um 10 am Abend auf hat. Dem ist das egal. Somit ist es für die normalen Besucher sicher sinnvoller, sich nur einfach nur auf den Park, einen Park einzulassen. Die sind ja damit oft schon überfordert.
Ja, ich denke das auch. Das ist, also ich sag mal, ich muss so sagen, wir waren 2008, haben wir einen Strandurlaub in Miami gemacht, 14 Tage noch oder so, 11 oder 12 Tage waren es. Und da war es der Fall, dass wir überlegt hatten, ob wir nach Orlando fahren. Und dann haben wir uns überlegt, wenn wir nach Orlando fahren, dann müssten wir uns heute für einen Tag, wenn wir da hochfahren, für einen Park entscheiden. Und dann haben wir gesagt, wenn wir uns für einen Park entscheiden müssten, fahren wir nicht nach Orlando, weil wenn, dann wollen wir schon eigentlich möglichst alle oder viele Parks besuchen und deswegen sind wir halt 2008 nicht nach Orlando gefahren, weil wir halt das vielleicht aus der anderen Sicht sehen, wie Christi gerade schon gesagt hat, wenn der Otto-Normalverbraucher, der sagt, naja gut, dann fahre ich halt nach Orlando und dann gehe ich da ins, keine Ahnung, kenn mich nie aus, Magic Kingdom. Fertig.
Ich finde die Parkhopper-Tickets eigentlich auch relativ sinnvoll. Das letzte Mal, wo ich da war, hatten wir aus Zeitgründen leider nur 2 Tage in Walt Disney World verbringen können. Und wir haben in den 2 Tagen alle 4 Parks geschafft, also 2 pro Tag quasi, und haben trotzdem alle Attraktionen geschafft. Ich muss dazu sagen, es war im Januar, es war halt dementsprechend leer in den Parks. Aber mit ein paar Tricks wie Fastpässe und so weiter war das eigentlich kein Problem, 2 entspannte Tage zu haben und trotzdem die wichtigen Sachen zu sehen oder zu fahren. Und dadurch ist der Parkhopper einfach sinnvoll.
Wen haben wir noch? Sebastian, deine Erfahrung.
Ja, wir haben bisher auch immer die Ultimate-Tickets über England gehabt, weil wir auch zweimal über England gebucht hatten. Und für mich muss auch auf jeden Fall Parkhopper drin sein und auch auf jeden Fall die Wasserparks, weil in Florida gehören die Wasserparks einfach dazu, weil man das in Paris halt nicht hat, ne? Allein wettertechnisch bedingt schon. Und ich finde es auch abends, wir haben auch sehr oft gemacht, dass wenn wir im Animal Kingdom waren, dann noch auf Epcot gefahren sind, Illuminations geguckt haben, oder wenn wir in Epcot waren, sind dann rüber ins Magic Kingdom, haben Wishes geguckt, also das muss schon sein.
Ist für mich auch ein Schlagesargument, wie ich gerade schon sagte. Also passt auf jeden Fall. Tim, du als planender Erstbesucher, so Hopper-Ticket im Hinterkopf?
Ja, ne? Ja, da wir ja das Ultimate-Ticket aus UK haben, ist das ja sowieso alles mit drin. Aber selbst wenn das jetzt nicht so gewesen wäre und man hätte diese Hopper-Option nicht zusätzlich buchen müssen, hätten wir es so oder so gemacht. Weil allein schon die Tatsache, dass vielleicht dann doch der ein oder andere Park, in dem man ist, vielleicht um 18 Uhr, 19 Uhr schließt und ein anderer Park wiederum vielleicht bis 0 Uhr auf hat, kann man dann hier einfach nochmal wechseln und das wäre dann für mich jetzt schon ein K.O.-Argument, wenn ich jetzt sagen müsste, okay, jetzt ist 18 Uhr, jetzt muss ich in mein Hotel und kann keinen weiteren Tag mehr, keine weiteren Stunden mehr in einem anderen Park besuchen.
Ja. Vielleicht da nochmal der Punkt der Extra Magic Hours. Als Hotelbesucher hat man ja in Disney World und das auch wirklich nur als Hotelbesucher die Möglichkeit, die Extra Magic Hours zu nutzen. Allerdings sollte man sich dann auch sicher sein, dass an so einem Tag, an dem die Extra Magic Hours sind, der Park extrem voll ist, weil eben viele nur diese Eintages-Tickets für einen Park haben, auch als Hotelbesucher, und eben dann in diesem einen Tag verweilen, in diesem einen Park verweilen müssen. So. Das heißt, wer also Extra Magic Hours besucht, der sollte nach Möglichkeit, nachdem er dann Extra Magic Hours an einem Morgen zum Beispiel zwischen 8 und 9 dann besucht hat, den Park verlassen und irgendwo anders hingehen und dann meinetwegen am Abend dann, wo in einem anderen Park Extra Magic Hours sind, dorthin wieder zurückkehren. Das nochmal so als kleiner Tipp am Rande. Man sollte also es tunlichst vermeiden, in einem Park zu bleiben, an dem irgendwann morgens oder abends die Extra Magic Hours sind.
Es sei denn, man steht auf diese wahnsinnigen Menschenmassen.
soll es ja durchaus geben, dass es Menschen gibt, die es mögen, durch die Wärme anderer Menschen ins Schwitzen zu geraten und sich aber gut. Ist vielleicht dann auch situationsbedingt eben dann etwas, worüber man nachdenken müsste. So, fällt euch jetzt noch irgendwas ein, was man so bei einer grundsätzlichen Planung vielleicht noch mit berücksichtigen sollte? Oder haben wir die wichtigsten Punkte erstmal angesprochen? Man kann es zwar alles noch ausweiten, aber bitte.
Ganz kurz vielleicht jetzt nochmal eine Erfahrung von mir zum Thema Buchen von Paris. Wir haben ja im Forum auch oft festgestellt, dass die Angebote über Niederlande, über die anderen Seiten mit 40% oder so Rabatten liegen. Ich habe tatsächlich am Mittwoch mit der Buchungshotline in Paris telefoniert. Einen lieben Gruß an Annika, falls du uns hörst, es war sehr nett. Ich habe auch da definitiv nach den Buchungen mal gefragt und habe gesagt, über die niederländische Seite gab es zu dem Zeitpunkt 40%, ob man die auch irgendwie hier in Deutschland bekommen könnte. Zum einen sagte sie, ja klar, über die niederländische Seite buchen können wir natürlich ohne Probleme. Die Dinge kommen per E-Mail, da braucht man nicht bang sein. Sie sagte aber auch, wenn man das nicht machen wollte oder sich nicht trauen würde oder wie auch immer ich es jetzt ausdrücken kann, es wäre durchaus möglich, auch dann telefonisch die 40% zu bekommen. Allerdings würde man natürlich die niederländischen Bedingungen akzeptieren müssen, was, denke ich, nicht groß problematisch sein sollte. Und eine Einschränkung wäre auch, dass halt der Gesamtbetrag dann direkt überwiesen oder der Kreditkarte belastet werden müsste, was ja über die Buchung der deutschen Seite mit 10% Anzahlung und dann 4 Wochen vorher erst die Endbelastung kommt.
Grundsätzlich fällt mir jetzt nochmal ein, so, worüber bucht man am besten Disney World? Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Grunde genommen könnte man auch jedes Thema, was wir heute genommen haben, nochmal so ausweiten, dass man eine eigene Sendung dazu macht. Aber ich möchte das wenigstens einmal kurz angesprochen haben. Wer Disney World bucht, wird sich grundsätzlich mit 3 Möglichkeiten auseinandergesetzt sehen. Das wäre zum einen die Möglichkeit, ins hiesige Reisebüro zu laufen und zu sagen, so, stellen wir mal die Reise zusammen. Das zweite wird sein, es über die offizielle Disney World Webseite zu machen in Amerika. Oder eben dann die dritte Möglichkeit wäre es, über die englische Disney World Webseite zu tun. Es gibt immer mal wieder Angebote. Für uns Europäer hat sich eigentlich die Buchungsmöglichkeit über diese disneyworld.co.uk-Webseite als die günstigste herausgestellt. Aber wie gesagt, das müsste man im Einzelfalle dann nochmal prüfen. Aber das sind die Möglichkeiten, die es eigentlich gibt. Wie würdet ihr buchen? Nur den reinen Disney World Aufenthalt. Ansonsten, was Flüge etc. angeht, gut, da muss jeder die Möglichkeit für sich selber finden. Ich persönlich würde eine Mischung aus Reisebüro und Web vorschlagen, aber das führt jetzt wieder etwas zu weit. Eure Buchungsvorschläge für Disney World?
UK.
UK. Irgendjemand, der. UK.
Also, ich hab schon gebucht, muss ich dazu sagen. Und wir haben auch letztes Jahr, als wir gebucht haben, verglichen, was uns es wohl im Reisebüro gekostet hätte, weil wir haben uns einfach mal unverbindlich einen Katalog geholt. Das wird ja hier von, ich glaube, der Tour in Deutschland angeboten, die Disney World Geschichten. Und da haben wir uns mal umgeguckt und haben dann sehr schnell festgestellt, dass das Reisebüro im Vergleich zu dem UK-Angebot. Ich will jetzt nicht sagen doppelt so teuer war, aber es war annähernd doppelt so teuer, wirklich. Also es ist dann schon sehr, sehr extrem, wenn man hier über ein Reisebüro Disney bucht. Das haben wir aber auch in unserem ersten Urlaub schon gemerkt, damals, den haben wir über das Reisebüro da gebucht, dass das vergleichsweise mit dem Angebot aus dem Internet, sei es die US-Seite oder die UK-Seite, wesentlich teurer ist im Reisebüro.
Okay. Zu Paris da auch nochmal grundsätzlich die Frage, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man eben buchen kann. Markus, du hast gerade eben kurz was gesagt. Es gibt die Möglichkeit, über die diversen Webseiten zu buchen, Pauschalen im Besonderen über das Ausland zu buchen. Wenn man Offsite bleibt, dann bucht man am besten dann auch entsprechend, sucht man sich Angebote raus, bucht das Hotel über die Webseite des Anbieters. Also auch gibt's wirklich viele, viele Möglichkeiten. Wo man aber auch, das kann ich jetzt an dieser Stelle sehr empfehlen, bei uns im Forum unter englisemporium.de einfach seine Frage stellt und da sicherlich von vielen kundigen Leuten dann Informationen bekommt. Die werden einem dann auch relativ kurzfristig sagen, wo dann gerade irgendwelche Aktionen in welchen Ländern bestehen, wo man dann wie buchen kann. Also es sei denn, man müsste jetzt überhaupt nicht auf den Geldbeutel achten, man ruft einfach bei der Disney-Hotline der Deutschen und nicht da. Gut, aber wer das dann macht, der ist eben im Endeffekt selber schuld. Aber das habe ich nicht gesagt. So, fällt euch noch irgendwas ein jetzt zu dem Thema aktuell oder haben wir unsere Hörer jetzt lange genug gequält?
Ich glaube, wir quälen dich mit dem Schneiden.
Ah, nicht schlimm. Du, es wird nicht geschnitten. Das geht jetzt einfach alles so eins zu eins über den Äther. Auch das, was wir jetzt gerade sagen. Also, lieber Zuhörer, wenn du noch irgendetwas sagen möchtest, dann wende dich doch bitte per E-Mail an uns oder direkt übers Forum oder über die Kommentarfunktion in dem einen oder anderen Blog, wo dieser Podcast auftaucht. Du hast alle Möglichkeiten dazu und wenn du uns irgendwelche Vorschläge machen möchtest, Verbesserungsvorschläge oder uns kritisieren möchtest, dann tu das doch einfach. Wir freuen uns über jede Art von Kritik, Lob und sonstigem. Also, auf geht's. Und von meiner Seite aus soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Jetzt habt ihr das letzte Wort. Wenn ihr wollt.
Leute, kauft Parkhopper-Tickets für Orlando und Paris auch.
Aber über Amazon kaufen, ne?
Über den Forenlink.
Über den Forenlink.
Über den Forenlink, ja.
Genau, wunderbar. So, wie gesagt, Tim, von deiner Seite aus noch irgendwas? Ich gehe euch jetzt einfach nochmal in die Reihe nach durch.
Nö, von meiner Seite aus soweit nicht. Also für Paris Jahrespässe kaufen und Walt Disney World, Parkhopper-Tickets, beziehungsweise die Ultimate-Tickets aus UK. Das ist, denke ich mal, die günstigste Alternative.
Und Sebastian?
Ja, für Paris Jahrespässe und Shareholder werden, wenn man es noch nicht ist.
Sehr gut, sehr gut.
Genau.
Dann nochmal, richtig, gut.
Einwand, ja.
Weil da gibt es ja dann auch nochmal Prozente, dann kriegt man ja auch 15% auf seine Jahreskarte. Ich habe nämlich auch gerade letzte Woche eine Bestellung abgeschickt, weil ja der DQRT-Pass am 29. März nicht mehr verkauft wird.
Richtig.
Dann nochmal. Ja, für Florida Ultimate Tickets.
Guter Punkt. Sehr schön. Das ist prima. Dann, Markus, hast du noch ein paar abschließende Worte für uns?
Ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich, Vergleiche zu ziehen. Die Seiten vergleichen, gerade auch Paris, die verschiedenen niederländischen, belgische, französischen Buchungsseiten zu vergleichen und zu gucken, wo gibt es die Prozente. Und dann fällt mir ein, ich muss meine Shareholder-Karte verlängern, die läuft im Juli ab.
Sehr gut. Gunnar, deine letzten Tipps und Ratschläge?
Also ich denke auch, also am besten immer schön vergleichen und Fragen stellen im Forum, weil man bekommt sehr schnell Antworten, egal zu welchem Park man denn jetzt gerne möchte, weil doch immer die Fachexpertise doch irgendwo immer vor Ort ist.
Das ist gut. Chris, die Frage an dich.
Ja, Tipps direkt habe ich jetzt nicht mehr. Ihr habt mich jetzt dazu motiviert, meinen Paris-Urlaub im Oktober zu planen, muss man dazu sagen. Und ich habe vielleicht gelernt, mir wahrscheinlich ein Jahrespass anzulegen.
Sehr gut. Krisi, du bist da. Du warst gerade zweimal weg.
Ja, ich bin wieder da.
Du bist wieder da. Okay, so ja. deine Punkte des Tages.
Ja, alt du wieder war.
Was hast du, was kannst du uns noch sagen, Krisi, so,
deine Zusammenfassung? Ja, für uns auf jeden Fall Jahresfeste und für... Ich bin noch dabei, irgendwie funktioniert es nicht, so wie ich mir das vorstelle.
Okay, das sind die Tücken der Technik, mit denen man ab und an leben muss. Nochmal ein Versuch. Die Krisi verschwindet. Also werden wir jetzt Krisi. Werden wir jetzt auch eine Zusammenfassung von dir jetzt einfach verzichten, wenn du nicht mehr kannst.
Ich glaube, es funktioniert gar nicht.
Doch, es funktioniert. Los, erzähl.
Oder auch nicht.
Sie will nicht. Gut, aber gehen wir mal davon aus, dass Krisi sich einfach dem allgemeinen Tenor anschließt und mit allem, was wir heute so gesagt haben, d'accord geht. In dem Sinne, also ich bedanke mich jetzt bei euch allen erstmal, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und
ebenso.
Genau. Und wir hören uns, lieber Zuhörer, in der nächsten Woche wieder, wenn alles klappt. Der nächsten Woche oder in 14 Tagen, das werden wir noch genau herauskristallisieren, wie wir das jetzt fortführen. Das war auf jeden Fall heute die erste richtige, komplette Sendung, die wir auch so jetzt vollständig senden werden. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei allen und lasst euch überraschen, was wir nächste Woche für euch vorbereitet haben und welches Thema wir dann besprechen. In dem Sinne, ich sage einen schönen Sonntag, macht's gut, tschüss alle beisammen.
Tschüss. Tschüss. Oh, ciao.
Das war's dann auch mit der Sendung für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Euch noch einen schönen Restsonntag und alles, was dazugehört. Wir beglücken euch in der kommenden Woche wieder mit einem Thema, auf das ihr euch sicherlich dann freuen könnt. Und zwar wird es darum gehen, Walt Disney Studios Paris, Fehlplanung oder einfach nur eine Naturkatastrophe. Also bis dahin, viel Spaß. Tschüss.
Imagine the magic their minds can see.